Diejenigen, von denen wir jetzt etwas hören werden, sind Rechtsanwälte. Sie werden nicht über ihre eigenen Erfahrungen erzählen, sondern über die Erfahrung ihrer Mandanten. Es gibt zwei. Zuerst Christa Peter. Die jetzt uns etwas sagen wird, hoffe ich.
Please.
Okay. Ich bin als Rechtsanwältin hier und als Verteidigerin von Mandanten. Pardon. Und wie geht das jetzt? Technik ist nicht mein Fach. Also, noch einmal. Ich bin als Rechtsanwältin hier und ich habe ein paar Mandanten, einige Mandanten in derselben psychiatrischen Klinik, über die mein Nachbar eben berichtet hat. Und ich möchte vielleicht kurz etwas sagen zu dieser ganzen rechtlichen Konstruktion, denn mir schien, dass das eben nicht so ganz klar geworden ist. Es verhält sich so, dass wenn jemand straffällig wird und wenn es sich dann um ein schweres Delikt handelt oder wenn der Richter sich nicht so ganz sicher ist über die Persönlichkeit des Straftäters, dass dann das Gericht einen psychiatrischen Sachverständigen bestellt und dieser wird beauftragt, festzustellen, ob derjenige, der da vor Gericht gestellt werden soll, jetzt verantwortlich ist für seine Taten oder ob er unter einer schweren Beeinträchtigung im Sinne einer psychiatrischen Erkrankung, sei das Schizophrenie, sei das Psychosen oder aber sei das auch sogenannter Schwachsinn, das bedeutet also Imbezilität oder Idiotie, leidet. Oder aber, und das ist der Fallstrick, an einer schweren anderen persönlichen Abartigkeit, die dann aber sich so schwerwiegend auswirken muss auf das Leben und das Verhalten des Betroffenen, als sei er also schwachsinnig. Und diese Abklärung ist dann genau der kritische Punkt. Da setzt dann auch die Macht der Psychiatrie ein. Da wird nämlich, werden die Weichen gestellt, erfahrungsgemäß dazu, wenn jemand die Tat, deren Weg er angeklagt ist, tatsächlich begangen hat, das muss natürlich zuerst festgestellt werden, werden dann die Weichen gestellt, ob derjenige einfach eine Strafhaft bekommt, entsprechend unseren Strafvorgaben im Strafgesetzbuch, die ja auch immer ein zeitliches Ende beinhalten, oder aber ob er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird mit Open End. Und das wollte ich jetzt einfach mal vorausschicken. Jetzt ein anderer Gedanke. In der Zeit, in der ich mich jetzt mit dieser Problematik befasse, und das sind seit 1967, jetzt, ja, es werden jetzt, sind jetzt 4 Jahre, wird mir eines immer deutlicher, nämlich, dass die Menschen, die dann in der Psychiatrie untergebracht werden, für unsere Gesellschaft eine Art Sündenbockfunktion erfüllen. Die Tatsache, dass da Menschen, die straffällig wurden, sicher verwahrt werden, gibt der Gesellschaft das Gefühl, wir schützen uns, wir schützen die Allgemeinheit vor gefährlichen Menschen. Tatsächlich ist es aber so, dass auf der anderen Seite wir selbstverständlich in Kauf nehmen und auch zu Recht in Kauf nehmen, dass Straftäter, wenn sie ihre Strafhaft verbüßt haben, dann auch entlassen werden und man fragt nicht und man stellt kein Prognosegutachten, sondern man nimmt es dann hin, dass sie unter Umständen auch wieder rückfällig werden. Interessanterweise gibt es dazu keine Statistiken. Ich habe mich bemüht, eine Statistik zu bekommen, die einen Vergleich herstellt zwischen denen, die die ihre Strafhaft verbüßt haben und die dann entlassen wurden, wie hoch da die Rückfallquote ist, und im Vergleich dazu, wie hoch die Rückfallquote ist bei Menschen, die aus der Psychiatrie entlassen wurden mit einem günstigen Prognosegutachten. Aber dazu gibt es kaum Zahlen. Ich habe nur eine aus Nordrhein-Westfalen. Da hat man über 5 Jahre lang eine Statistik geführt in NRW und hat jetzt festgestellt, dass bei schwerer Kriminalität, also Gewalt- und Sexualdelikten, die Rückfallquote bei 15% lag in einem Zeitraum von 5 Jahren. Und das, auf der anderen Seite hatte ich eine Zahl von denen, die forensisch untergebracht waren, aber auch nur in einer Einrichtung. Und da hat die Kriminologische Zentralstelle in Wiesbaden eine Erhebung gemacht, da waren es dann 4%, die auch wegen Gewalt und Sexualdelikten wieder rückfällig wurden und entsprechend dann wieder in den Maßregelvollzug eingewiesen wurden. Das möchte ich auch einmal vorausschicken, weil nämlich in der öffentlichen Meinung dieser Kreis von Straftätern, die psychiatrisch untergebracht sind, ein Kreis von Menschen ist, die werden, wie soll ich das sagen, es wird das ganze Thema tabuisiert, sie werden verteufelt. Erinnern Sie sich an die Sache mit dem kleinen Mädchen aus Eberswalde, als man nicht wusste und noch die Tat nicht aufgeklärt war. Ich weiß nicht, Sie kennen es, den Fall vielleicht, ein 12-jähriges Kind wurde vergewaltigt und umgebracht. Und die Medien haben dann auch immer darauf gesetzt, man muss die forensischen Kliniken sicherer machen. Und man hat auch Filme gezeigt und man hat Herrn Schmökel als Beispiel herangezogen, wie gefährlich forensisch Untergebrachte sind. Und als sich nachher herausstellte, dass der Täter gar kein forensisch Untergebrachter und Entlaufener war, sondern dass der Täter ein Krimineller, also jemand war, der schon mal einschlägig vorbestraft, aus der Strafhaft entlassen worden war, da war plötzlich Stille zu diesem Thema. Und das wollte ich eben auch einfach mal als Einleitung mit zu bedenken geben, dann auch zusätzlich noch, dass gerade die Diagnose, die ich eben nannte, was unter andere schwere seelische Abartigkeit subsumiert wird, dass das also psychiatrische Dafürhalten, Subjektivität und Willkür Tür und Tor öffnet. Da haben Sie die ganze Latte von Persönlichkeitsstörungen, die der junge Mann, der eben gesprochen hat, genannt hat, ICD so und so und HCR20 und lauter alle möglichen Testgeschichten. Und letztendlich, was unterm Strich rauskommt, unterliegt also einer außerordentlich subjektiven Bewertung des Psychiaters, des Gutachters. Ich habe einmal mit Professor Kröber aus Berlin gesprochen, der ist also Spezialist für forensische Psychiatrie. Und der sagte mir ganz offen, die Menschen, die hier sind, in Haft oder in der Unterbringung, im Maßregelvollzug, also diese Gruppen überschneiden sich. Das ist nicht so, dass die einen so und die anderen so. Leute, die im Maßregelvollzug sind, können genauso gut nur in Haft sein. Und umgekehrt gibt es Leute in Haft, die sind genauso schwer gestört, dass sie auch in Maßregelvollzug sein könnten. Wir haben hier also eine Grauzone oder einen Bereich, der völlig mehr oder weniger willkürlich ist. Ich will nicht sagen völlig, aber sagen wir mehr oder weniger. Meine Position selber jetzt zur Psychiatrie ist also nicht eine absolut radikale. Ich möchte das auch vorweg schicken. Ich habe durchaus positive Erfahrungen gemacht. Auch gerade in der Klinik in Neustadt, allerdings nicht im forensischen Bereich. Ich hatte eine junge Mutter, die war manisch-depressiv und man war dabei, ihr die Kinder wegzunehmen, 2 kleine Kinder. Und ich habe sie vertreten und sehr viel Unterstützung gefunden durch die Ärzte dort. Ohne die Hilfe dieser Ärzte hätte ich die Mutter den Kindern nicht erhalten können und die Kinder wären nicht der Mutter erhalten geblieben, mit sicherlich bösen, bitteren Konsequenzen für beide. Und heute lebt die Familie glücklich miteinander und es geht alles gut. Das möchte ich einfach auch der Gerechtigkeit halber vorweg schicken, bevor jetzt meine sehr herbe Kritik an dieser Klinik zur Sprache kommen wird. Auch für die Forensik muss ich noch etwas sagen. Ich hatte einen Patienten dort zu vertreten, der war psychotisch. Der hat jemandem ein Messer in den Bauch gerammt und meinte, er sei RAF-Häftling und Verfolgter und wusste nachher gar nicht, dass er diese Tat begangen hatte. Und den hat man auch in der Forensik in Neustadt wirklich gut mit den Medikamenten behandelt, gut im Gespräch auch auf seine in die Realität gebracht. Der hat jetzt Stadtausgang und fühlt sich gut. Und das muss ich auch vorweg schicken, der Gerechtigkeit halber. Bevor ich jetzt aber auf die konkreten Umstände und Zustände in Neustadt komme, möchte ich noch einmal auf das schon eben angerissene und auch von meinem Vorredner erwähnte Problem der psychiatrischen Begutachtung kommen. Und ich werde dann, bevor ich dazu etwas ausführe, an Sie einen Gruß vorlesen von einem meiner Mandanten dort, der schreibt, denn ich muss dafür noch vorausschicken, er war hierher eingeladen und er hat keine Erlaubnis bekommen, hier zu sein, weil die Ärzte das für therapeutisch kontraproduktiv hielten. Und er hat mir dann diesen Brief an Sie mitgegeben, den ich jetzt vorlesen möchte. Sehr geehrte Damen und Herren, könnte ich heute vor Ihnen stehen, ich täte es sicher mit sehr gemischten Gefühlen. Ambivalenz heißt das Fachwort und gegensätzlicher können meine Gefühle zurzeit auch wirklich nicht sein. Das liegt daran, dass ich etwas einfordern will, was ich selbst vor über 27 Jahren drei Menschen nicht gewährt habe. Das Recht auf Leben und Menschenwürde. Die Respektierung meiner Person als Individuum. Und vor allem die Anerkennung, dass ich nicht mehr im psychiatrischen Sinne als behandlungsbedürftig gelten kann. Im Alter von 19 Jahren habe ich bei einem Einbruch drei Menschen getötet und wurde dafür zu 10 Jahren Jugendstrafe und anschließender Unterbringung nach § 63 in ein psychiatrisches Krankenhaus verurteilt. Zur damaligen Zeit ein nach meiner Ansicht mildes Urteil, denn ich ahnte noch nicht, was folgen sollte. In der Haft habe ich dann meinen Realschulabschluss nachgeholt und eine Lehre zum Schriftsetzer absolviert. Daneben habe ich nach einem Suizidversuch 5 Jahre lang an einer Selbsterfahrungsgruppe teilgenommen. Es war für mich der einzig gangbare Weg, um meine Vergangenheit aufzuarbeiten und mit dem von mir begangenen Verbrechen fertig zu werden und gleichzeitig die einzige Chance einer gewissen Form der Wiedergutmachung. Es ist sicher nicht das richtige Wort, denn meinen Opfern kann ich das Leben nicht zurückgeben, doch war und ist Selbsterkenntnis meine einzige Möglichkeit, für meine Mitmenschen keine Gefahr mehr darzustellen. 1990 kommt ein Gutachter zur Frage meiner Verlegung auf eine offene Station zu dem Schluss, dass die Persönlichkeit, die Herr B. seinerzeit wohl gezeigt haben mag, nämlich 1975, als er die Tat begangen hat, nicht mehr wiedererkennbar ist. 1992, nach fast 11 Jahren Haft und 7 Jahren Psychiatrie, bescheinigte mir ein anderer Gutachter, dass er mich ohne Kenntnis der Akten als psychisch weitgehend unauffällig und gesund beurteilt hätte. Er empfahl einen Zeitraum von 9 Monaten als Entlassungsvorbereitung. Der gleiche Gutachter veranschlagt 1994 das sogenannte Restrisiko bei einer Entlassung als sehr gering und empfiehlt meine Entlassung zur Bewährung. Ein weiterer Gutachter kommt 1996 zu einem ähnlichen Ergebnis. Er bescheinigt mir eine gut entwickelte soziale Kompetenz und geht bei zukünftigen, theoretisch möglichen Straftaten von voller Steuerungsfähigkeit und damit von Schuldfähigkeit und Verantwortlichkeit aus. Von 1995 bis Anfang 1997 habe ich lange Zeiträume als Urlaub in Hamburg verbracht. Ich habe bei einer befreundeten Familie gelebt und bin einer Arbeit in einer Druckerei nachgegangen. Die ganze Zeit über habe ich weder Straftaten begangen, noch war ich sonst in irgendeiner Weise negativ auffällig. Trotz aller positiven Gutachten und der langen, positiv verlaufenden Beurlaubungen, die als Entlassungsvorbereitung galten, habe ich in all den Jahren seitens der Klinik, in der ich untergebracht bin, nur negative Stellungnahmen erhalten. Immer die mehr oder weniger gleiche Diagnose und Prognose, jedoch ohne konkrete Beispiele, an denen die Erkenntnisse festgemacht wurden. Die zu den Stellungnahmen völlig konträren Gutachten der Kollegen haben bei den hiesigen Ärzten weder Denkanstöße vermittelt, noch dazu geführt, die eigene Position zu hinterfragen. Im Gegenteil. Die Kollegen wurden abgewertet, die Haltung mir gegenüber noch restriktiver. Noch negativer finde ich allerdings die Reaktion der Gerichte, die über eine Entlassung zu entscheiden haben. Sie haben die Gutachten in Auftrag gegeben und dann letztendlich, soweit sie positiv waren, in keiner Weise zur Kenntnis genommen. Für sie waren lediglich die Statements der Klinik ausschlaggebend. Man mag mich heute auch wegen... Zusammenfassend muss ich feststellen, dass ich durch 4 externe Gutachten bescheinigt bekommen habe, dass ich so weit nachgereift und therapiert bin, dass man es verantworten kann, mich in die Gesellschaft zu entlassen. Praktisch befinde ich mich jedoch immer noch in der forensischen Psychiatrie und werde von den hiesigen Ärzten für gefährlicher denn je gehalten. Allein der Umstand, dass ich als psychisch weitestgehend gesunder Mensch in der Psychiatrie leben muss, verstößt in meinen Augen gegen die Menschenrechte. Allein dieser Umstand, dass ich hier leben muss, verstößt in meinen Augen gegen die Menschenrechte, für die auch die Bundesrepublik Deutschland einsteht. Man mag mich auch heute noch wegen meiner Tat verurteilen, was ich nachempfinden kann, doch sollten Recht und Gesetz auch für Menschen wie mich Geltung haben. Persönlich habe ich jedenfalls in den letzten 27 Jahren gelernt, die Gesetze zu respektieren und zu befolgen, da sie für ein harmonisches Zusammenleben in einer Gemeinschaft unentbehrlich sind. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Ihre Arbeit dazu beiträgt, dass Psychiatriepatienten künftig nicht als Menschen dritter Klasse angesehen werden und dass psychisch kranke Straftäter über ihre Tat hinaus auch als Menschen respektiert werden, mit Rechten und Pflichten, soweit sie diese erfüllen können. Rainer Böde. Ich berichte Ihnen jetzt von der letzten Begutachtung, die durch Herrn Rainer Böde erfolgt ist. Sie haben gehört, 1996 das letzte positive Gutachten mit einer Entlassungsempfehlung. Wie hat der leitende Abteilungsarzt damals Dr. Wienecke von der Fachklinik Neustadt darauf reagiert? Er hat geschrieben an das Gericht im selben Jahr: Insgesamt kann gar kein Zweifel daran sein, dass Herr Böde nach wie vor eine schwere Persönlichkeitsstörung hat, die man diagnostisch durchaus so zuordnen kann, wie der Dr. Kernbichler das getan hat, wobei allerdings die dissoziale Komponente gar nicht genug betont werden kann. Letzteres ist im Gutachten von Dr. Kernbichler zu wenig geschehen. Seine Ausführungen sind zum Teil sogar widersprüchlich. Aus einer verbesserten situativen Anpassungsfähigkeit und dem Vermögen, sich auf einen Gesprächspartner einzustellen, eine soziale Kompetenz abzuleiten, erscheint bei Kenntnis des Gesamtzusammenhanges, insbesondere der Persönlichkeit von Herrn Böde, gelinde gesagt abwegig. Unterstrichen wird die Dissozialität von Herrn Böde auch durch seine Verhaltensauffälligkeiten seit Mai 1996, die, jetzt hören Sie, selbst wenn einzelne strafbare Handlungen ihm letztendlich nicht nachgewiesen werden konnten, allein in ihrer Massierung auffällig und damit kein Zufall sind. Zu bedenken ist dabei, schreibt der leitende Abteilungsarzt, dass es sich eben auch um eine Zunahme derartiger Auffälligkeiten handelt, nachdem es Herrn Böde gelungen ist, mit Hilfe von Gutachtern und des Amtsgerichts Itzehoe, sich den Strukturen des Maßregelvollzugs weitgehend zu entziehen. Und die Prognose bei einer Entlassung kann also nicht günstig sein. Wir haben hier einen Arzt, der einen absoluten Machtanspruch hat und der es nicht toleriert, wenn andere Kollegen dort untergebrachte Patienten anders sehen. Nun gab es im Jahre 2000 ein Gutachten. Ich habe Ihnen diese Sachen jetzt nur vorgestellt, damit Sie ein bisschen kennen von der Geschichte, wie so ein Gutachten zustande kommt. Es wurde also im September oder im Herbst vergangenen Jahres ein Herr Dr. Huchzermeier beauftragt. Der ist also irgendwie an der Universitätsklinik Kiel da irgendwo assoziiert oder tätig, über Herrn Böde ein Gutachten zu erstatten zur Frage, ob im Falle einer Entlassung zur Bewährung zu erwarten ist, dass er keine Straftaten mehr begehen wird. Herr Dr. Huchzermeier, offensichtlich auf dem neuesten Stand der psychiatrischen Wissenschaft, kam zu dem Ergebnis: Zusammenfassend ergibt sich im HCR20, ich werde dann gleich noch kurz vorstellen, was das für ein System ist, ein deutlich erhöhtes Risiko für spätere Gewalttaten. Und es müsse, wenn überhaupt Herr Böde jemals entlassen werden sollte, ein möglichst umfassendes gewaltprotektives Risikomanagement erarbeitet werden. Das Gutachten kam ganz einfach zustande. Oder ich muss vorausschicken, ich war von diesem Gutachten entsetzt. Ich habe gesagt, das ist ja das reine Todesurteil für meinen Mandanten. Und ich habe den Sachverständigen angeschrieben und ihn gebeten, mir die Unterlagen, aufgrund deren er zu diesem Ergebnis kam, zuzuschicken. Dann bekam ich die Ergebnisblätter. Dann habe ich gesagt, ich brauche auch die Bögen, die mein Mandant ausgefüllt hat. Es hat einen Streit gegeben, ich musste übers Gericht gehen. Er hat sehr aggressiv reagiert und letztendlich habe ich sie bekommen. Und jetzt sage ich Ihnen etwas zum HCR20. Der kommt aus Kanada, ist ein ganz modernes Verfahren. Und da gibt es so ein Handbuch, da wird unter anderem erklärt, dass dieses Verfahren den Vorteil hat, es ist zwar etwas grob, es sind 20 Kriterien, die abgefragt werden und danach entscheidet man dann rechts oder links. Und man erklärt selbst, dass das zwar ein bisschen grob sei, aber immerhin leicht zu handhaben. Und außerdem müsse man Unsicherheiten halt in Kauf nehmen. Das kenne man ja bei anderen und der Testverfahren heißt die Vorhersage von Gewalttaten. Solche Unsicherheiten kenne man ja schließlich auch, wenn es um Wettervorhersagen, Raumfahrt oder dergleichen gehe. Da sehen Sie, auf welchem Level hier über Menschen Prognosen abgegeben werden. Wir haben das gestern gehört in dem Grußwort der UNO-Beauftragten für Menschenrechte. Und das ist ein Grundpfeiler unserer Demokratie und unserer Kultur. Der Mensch ist Individuum. Und die Menschenrechte werden in extremer Weise verletzt, wenn wie hier ein Mensch zum Fall einer Statistik wird. Das Schema geht ganz einfach. Es werden abgefragt 10 Kriterien aus der Vergangenheit, 5 Kriterien aus der Gegenwart und 5 Kriterien für die Zukunft. Und wenn man sicher ist, dass so ein Kriterium erfüllt ist, zum Beispiel, ob jemand instabile Partnerbeziehungen gehabt hat, dann kriegt er 2 Punkte. Und so meint der Dr. Huchzermeier, obwohl mein Mandant seit der 19 Jahre ist in der Psychiatrie beziehungsweise in Haft war, der meint instabile Beziehungen und gibt ihm 2, weil die Verlobte nach langen Jahren, die ihr Partner nicht freikam, die Verlobung gelöst hat. Dann gibt es unter anderem auch Probleme im Arbeitsbereich. Das heißt, wenn jemand so von einer Arbeitsstelle zur anderen geht, immer wieder kündigt. Da hat er eben auch 2 Punkte verpasst, weil ja der Zeitvertrag, den mein Mandant in Hamburg hatte, dann irgendwann mal auslief. Da komme ich vielleicht später noch drauf. Na und so weiter. Ich habe also gesehen, dass der Gutachter ihm 27 von 40 Punkten gegeben hat und dann die Konsequenz, die ich Ihnen eben vorgelesen habe, gezogen hat. Während ich auch die ganze Aktenlage kenne und meinen Mandanten kenne, nach diesem Verfahren auf 11 von 36 Punkten gekommen bin, bei sorgfältiger Tatsachenwürdigung. Aber das hat letztendlich keinen interessiert. Er hatte die 27 Punkte weg. Das Gericht folgte bedingungslos dem psychiatrischen Gutachten und mein Mandant bleibt drin. So können also Menschenrechte verletzt werden, die Menschenwürde verletzt werden durch die Art der Begutachtung. Und natürlich auch durch die Gerichte, die dem dann so bedingungslos folgen. Das wollte ich Ihnen eigentlich nur mal als Beispiel vorführen. Und wenn Sie mal mit dem HCR20 zu tun haben, Dann schauen Sie sich das mal an, da gehen einmal wirklich die Augen auf. Ich beschränke mich jetzt, natürlich, ich kann nichts über Psychiatrie und Forensik allgemein sagen, ich beschränke mich auf die konkrete Klinik in Neustadt in Holstein, aus der auch der junge Mann eben schon berichtete, die heißt Ostseezentrum für seelische Gesundheit. Und Sie haben jetzt einen Pressesprecher und der hat in unserem Käseblättchen, was da so in aller Haushaltung kommt, einen Artikel geschrieben, der heißt, das OZG so darstellen, wie es das verdient hat. Und das, dieser Aufforderung werde ich dann auch Folge leisten. Da schreibt auch für Sie, an Sie adressiert, ein Patient, der im halboffenen Vollzug ist und auch schon Stadtausgang hat. Wir werden hier von Psychopathen behandelt. Menschen, in Anführungszeichen, die weder Mitleid noch Gewissensbisse kennen. Wir leben hier in Neustadt von der Angst. Es ist unser ständiger Begleiter, die Angst vor Beschränkungen, vor Sanktionen, sofortiger Zurückverlegung in den geschlossenen Bereich, meistens nur wegen Kleinigkeiten, und die Jahre, die man uns gestohlen hat, die erhalten wir niemals zurück. Es ist für uns Patienten der Fachklinik Neustadt klar, die Psychiatrie ist ein rechtsfreier Raum, in dem unsere Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Ich könnte ein Buch über alles schreiben, aber wir sehen eigentlich keine Hoffnung. Wir sind der Justiz und den Psychiatern hilflos ausgeliefert. Eine umgehende Überprüfung der Fachklinik Neustadt Forensische Psychiatrieabteilung müsste erfolgen, damit die Missstände aufgedeckt werden und der Mensch auch wieder Mensch sein darf und eine Zukunft hat. Jetzt habe ich noch etwas für Sie, das betrifft, ich weiß nicht, eine oder andere von Ihnen kennt vielleicht den Artikel aus dem Stern, der im März erschien, über einen meiner Mandanten, der schon 30 Jahre in dieser Psychiatrie ist, mit einer falschen Diagnose als 16-Jähriger dorthin gekommen, weil angeblich schwachsinnig, obwohl es damals schon Tests gab, die auswiesen, dass er über eine knapp durchschnittliche Intelligenz verfügt. Darüber hat der Stern geschrieben und dieser Mandant, der jetzt schon 30 Jahre dort ist, der war dann eingeladen worden von Frau Dr. Bauer hier am Tribunal teilzunehmen. Und ich habe dann einen Antrag gestellt an die Klinik und bekam zurück die Antwort Vollzugslockerungen. Und ich muss sagen, er ist im geschlossenen Vollzug seit 1986. Ich berichte nachher auch warum. Und Vollzugslockerungen dürfen nur gewährt werden, wenn zu erwarten ist, dass dadurch die Ziele des Maßregelvollzuges gefördert werden und der untergebrachte Mensch die ihm eingeräumten Möglichkeiten mutmaßlich nicht missbraucht. Aus Ihrem Antrag ist nicht erkennbar, in welcher Weise der gewünschte Urlaub nach Berlin zur Teilnahme am Russell-Tribunal der Therapie von Herrn Sabasch förderlich sein könnte. Aus unserer ärztlich-therapeutischen Sicht wurde inzwischen unter anderem durch die Veröffentlichung über Herrn Sabasch im Stern die ohnehin schon eingeschränkte therapeutische Zugänglichkeit von Herrn Sabasch zusätzlich erschwert. Wir befürchten, dass sich die Teilnahme am Russell-Tribunal ebenfalls in diese Richtung auswirken könnte. Außerdem schreiben Sie dann noch, dass Sie befürchten, weil er ja eine ablehnende Haltung der Klinik gegenüber einnimmt, er könnte diese Möglichkeit zur Flucht missbrauchen. Unterschrieben von Herrn Dr. Dubber, leitenden Abteilungsarzt, Herrn Dr. Petersen-Kubasch, Oberarzt, Herrn Dr. Schneider, Stationsarzt. Und das Gericht, bei dem ich einen Antrag gestellt hatte, klappt hinterher und schreibt, die von dem Antragsteller begehrte Teilnahme an dem Tribunal ist kein wichtiger Grund im Sinne der Vorschrift des Maßregelvollzugsgesetzes, also ist der Antrag abgelehnt. Wir haben vorhin schon gehört von meinem Vorredner von der sogenannten Sackzelle. Diese Sackzelle ist, wie er auch schon schilderte, die erste Begegnung, die jemand hat mit dem Leben in dieser Klinik, wenn er vom Gericht dazu zum Maßregelvollzug verurteilt wird. Und da kommt also jeder hin. Er hat es ja auch schon ausführlich geschildert. Ich brauche, glaube ich, dazu nichts mehr zu sagen. Jedenfalls hat man keinerlei persönlichen Besitz, auch nicht nur nicht in der Sackzelle, sondern auch in der sogenannten Eingangsstufe der Klinik. Man lebt da ohne jegliche Beschäftigung. Man bekommt morgens das Frühstück durch eine Klappe geschoben mit vorgestrichenen Broten. Dann muss man, jetzt ist das die Eingangsstation, ich muss es sauber trennen, das ist nicht mehr die Sackzelle an sich, sondern das ist dann sozusagen der nächste Schritt. Dann muss man vormittags auf den Hof gehen, 1,5 Stunden, ganz egal wie das Wetter ist. Um 11 Uhr gibt es Mittagessen, wieder durch die Klappe mit Plastiklöffeln, keine Gabeln, keine Messer, kein vernünftiges Geschirr. Dann muss man mittags um 11.30 Uhr seine Kleider abgeben, die Anstaltskleidung, die man bekommen hat, und man wird eingeschlossen von 11.30 Uhr bis 14 Uhr in der Zelle. Dann kommt man wieder um 14 Uhr wieder raus, bekommt wieder die Anstaltskleidung, muss wieder auf den Hof gehen, dann gibt es abends die Möglichkeit, eine Stunde Fernsehen, 2 Stunden Fernsehen wahrzunehmen, und bis um 18.30 Uhr hat man dann auch zu Abend gegessen, wieder durch die Klappe und wieder alles vorgefertigt, um dann schließlich um 18.30 Uhr seine Kleidung wieder abgeben zu müssen, nur die Unterwäsche zu behalten und eingeschlossen zu werden bis morgens um 7. Das heißt, Sie haben 15 Stunden Einschluss auf dieser Station. Und da kann es sein, dass Leute da monatelang sind, jahrelang sind. Und es wird keine Therapie im Sinne einer Psychotherapie geleistet. Es gibt keine therapeutischen Gespräche. Es gibt keine Beschäftigung. Es gibt keine Schule. Es gibt nichts außer diesen 2 Stunden Fernsehen. Auf der Zelle, wo man 15 Stunden verbringt, kein persönlicher Besitz. Nur wenn man auf der Sammelzelle ist, darf man da Bücher haben vielleicht und Zeitschriften, Schreibzeug, aber das war's dann auch. Und wie gesagt, das kann also lange gehen, und vor allen Dingen keiner kann absehen, wie lange er dieses Schicksal ertragen muss. Auf derselben Station gibt es dann, auf der sogenannten Aufnahmestation, gibt es dann ein bisschen bessere Lebensbedingungen. Das heißt, sie dürfen sich das Frühstücksbrot selber schmieren, sie bekommen Messer und Gabel aus Plastik. Und sie dürfen sogar einen Job ausüben, das heißt, 3 Privilegierte dürfen putzen. Dürfen die Toiletten putzen und dürfen den Waschraum putzen und sie dürfen den Aufenthaltsraum putzen. Dann ist auf der zweiten Seite auf der sogenannten Aufnahmestation, dann gibt es auch wieder Anstaltskleidung, aber sie dürfen schon mal ein eigenes Hemd besitzen. Und man kann auch auf der Zelle Kassetten hören oder ein Radio. Überall gibt es, musste ich mir berichten lassen, die Zwangsspritzen. Es wird also nicht ein Einverständnis, oder beziehungsweise Patienten werden mit Gewalt festgehalten, gezwungen und und gegen ihr Einverständnis mit Depotinjektionen versorgt. Ansonsten, wie ich schon sagte, keine Therapie. Ich habe einen Patienten dort gebeten, mir mal aufzuschreiben, wie lange sich denn Menschen in diesem Bereich befinden. Und er hat mir geschrieben, ich nenne jetzt aber nicht die Nachnamen, weil ich die Betroffenen persönlich nicht kenne und jetzt keine Genehmigung habe. Aber er hat mir geschrieben, da gibt es einen Michael, der ist schon 20 Jahre dort. Es gibt einen Björn, der ist 6 Jahre, 3 Monate dort. Dann gibt es einen Jan Dieter, der ist 9 Jahre dort. Einen Kai, 6 Jahre. Christoph, 6 Jahre. Helmut, 12 Jahre. Und alle diese Patienten seien immer nur auf dieser Aufnahmestation. Und auch, ja, soweit zu dieser Station. Das nennt man in Neustadt Therapie. Im Ostseezentrum für seelische Gesundheit. Die nächste Station, das ist dann die sogenannte, das ist egal, FM2 heißt sie.
Forgive me.
Verzeihen Sie mir, vielleicht könnten Sie uns zeigen, was Sie für weitere Informationen da haben. Es ist natürlich alles sehr nützlich und sehr interessant, was Sie uns berichten. Aber vielleicht können Sie uns sagen, wie viel Information haben Sie noch da und wie unterschiedlich ist die Information, die Sie uns noch geben wollen?
Gut, okay.
Danke.
Also wenn Sie jetzt denken, dass diese allgemeinen Dinge nicht so erheblich sind, dann würde ich gerne auf ein paar konkrete Fälle zu sprechen kommen. Ich spreche von Herrn Sabasch, den ich Ihnen eben schon nannte, der 30 Jahre da ist, und zwar, weil man ihn für schwachsinnig erklärt hat, obwohl er das bekanntermaßen nicht ist.
Und forgive me.
Verzeihen Sie mir. Aber vielleicht könnten Sie einfach das Gegenteil sagen. Vielleicht, wenn Sie uns Details geben, vielleicht ist das nicht den besten Weg. Sie haben ganz allgemein gesprochen und haben Schlussfolgerungen gemacht. Und ich wollte fragen, ob Sie praktisch jetzt angekommen sind an dem Punkt, wo Sie sagen können, was für Missbrauch da ganz normal ist an den Patienten, also ganz üblich ist. Ich glaube, dass wir vielleicht jetzt nicht mehr die Zeit haben, um individuelle Fälle genau uns anzuhören. Ist das okay? Vielleicht können wir jetzt Fragen stellen. Wer würde das helfen? Vielleicht könnten die Jurymitglieder jetzt ein paar Fragen stellen und vielleicht würden sie diese Informationen, die wir gerne hätten, dadurch rausholen. Sollen wir das mal probieren durch die Fragen?
Aber ich möchte schon bitte darum bitten, dass ich doch zwei, drei gravierende persönliche, also persönlich erlittene, die nicht allgemein üblich sind, sondern die von meinen Mandanten persönlich erlitten werden, wurden, dass ich die doch kurz zur Kenntnis geben darf.
Let me suggest.
Vielleicht könnte ich vorschlagen, dass Sie erstmal kurz durchatmen. Ich komme zurück auf diese drei Beispiele, die Sie genannt haben. Aber es scheint Fragen zu gehen bei der Jury. Vielleicht könnten wir erstmal die Fragen hören und dann kommen wir daraufhin zurück. Ist in Ordnung. Alan Harrell, Hebrew University.